Ich lese Psalm 145 aus Gottes Wort. Ein Loblied von David. Ich will dich preisen, mein Gott, o König, und deinen Namen immer und ewig rühmen. Tag für Tag will ich dich preisen und deinen Namen loben für alle Zeiten. Groß ist der Herr, ihm gebührt das höchste Lob. Seine Erhabenheit ist unergründlich. Eine Generation rühmt bei der nächsten deine Werke. Sie alle verkünden deine machtvollen Taten. Von der herrlichen Pracht deiner Majestät will ich sprechen. Und über deine Wunder will ich nachsinnen. Alle sollen von deinen gewaltigen, ehrfurchtgebietenden Taten reden. Und ich will erzählen, welch großer Gott du bist. Mit überschwänglichen Worten erinnern die Menschen an deine große Güte. Jubelnd preisen sie deine Treue. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Der Herr ist gütig zu allen, und sein Erbarmen gilt jedem seiner Geschöpfe. Herr, alles, was du erschaffen hast, lobt dich, und die Menschen, die dir treu sind, preisen dich. Sie verkünden, wie majestätisch deine Königsherrschaft ist, und geben Zeugnis von deiner Macht. Sie wollen den Menschen Gottes gewaltige Taten bekannt machen und auch die Pracht und Herrlichkeit seines Königreiches. Dein Königreich ist ein ewiges Reich. Deine Herrschaft besteht jetzt und in allen künftigen Generationen. Der Herr stützt alle, die zu fallen drohen, und alle Gebeugten richtet er wieder auf. Erwartungsvoll blicken die Augen aller Lebewesen auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du öffnest freigebig deine Hand und sättigst alles, was lebt, mit deinen guten Gaben. Der Herr ist gerecht in all seinem Handeln und gütig in all seinen Taten. Nahe ist der Herr denen, die zu ihm rufen, allen, die ihn aufrichtig anrufen. Er erfüllt das Sehnen und Wünschen derer, die Ehrfurcht vor ihm haben. Er hört, wenn sie um Hilfe schreien und rettet sie. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, aber die ihn missachten, vernichtet er. Aus meinem Mund soll das Lob des Herrn erklingen. Alle Menschen sollen seinen heiligen Namen immer und ewig preisen.
Guten Morgen. Bis man hier oben angekommen ist und alles eingerichtet hat, dauert es immer so lange. Deswegen habe ich Christian mit hochgebracht. Dankeschön. Ich muss mal an alles gleichzeitig denken. Okay, wenn du nach dieser Predigt noch Fragen hast, wenn dich irgendwas so richtig geärgert hat oder wenn du denkst, sie hat gar nicht zu Vers 20 gesagt, dann schreib mir hinterher eine E-Mail. Dann können wir uns treffen und gern darüber reden. Weil ich werde nicht alles dazu sagen, was man zu Gottes Güte sagen kann. Das ist in jeder Predigt so. Wir können niemals alles über ein Thema sagen. Dafür ist es immer viel zu groß, dafür ist Gott viel zu groß. Genau. Ehrlich gesagt dachte ich am Anfang, es wäre leicht, über Gottes Güte zu predigen. So in unserer Predigtserie über Eigenschaften von Gott war irgendwann klar, okay, ich habe das Thema Güte. Und ich dachte, okay, das ist nicht so eine schwierige Eigenschaft von Gott, das wird wahrscheinlich nicht so spannend, was auch immer eine schwierige oder eine einfache Eigenschaft ist. Ich habe jedenfalls sehr schnell gemerkt, dass das ein großer Irrtum war, als ich angefangen habe, mir Gedanken darüber zu machen. Ich glaube, dass wir Güte unterschätzen, dass Gott gütig ist. Güte ist ja ein Wort, das die meisten von uns jetzt nicht so in ihrem alltäglichsten Wortschatz drin haben und das wir nicht mehr so häufig benutzen, außer in sowas wie, ach du meine Güte, oder was Qualität von einem Wein beschreibt oder so. Genau, aber ansonsten denken wir wahrscheinlich nicht besonders häufig, dass die Güte von irgendjemandem unser Leben gerade total bereichert oder wie gütig uns gerade die Verkäuferin an der Kasse noch einen schönen Tag gewünscht hat oder wie wir als Eltern oder Partner noch gütiger werden könnten. So, das denken wir wahrscheinlich nicht jeden Tag und füllen uns mit diesem Wort. Und wenn es dir tatsächlich auch so geht, dann haben wir jetzt gerade heute die Chance, dieses Wort Güte gemeinsam neu zu denken und neu zu füllen und ihre Schätze zu entdecken. Meine Hoffnung ist, dass du sehen wirst, dass Gottes Güte für dich einen realen Unterschied macht. Dass sie relevant ist für uns und dass du anfängst, etwas von Gottes Güte zu erwarten. Dazu möchte ich mit euch erst darüber nachdenken, generell, was Güte ist und was sie in der Bibel ist und auf Gott bezogen. Also was ist Gottes Güte eigentlich? Dann möchte ich mit euch die Aussage aus Vers 17 ansehen. Alles, was Gott tut, ist gütig. Man könnte auch sagen, alles, was Gott tut, ist gut. Kann man sich besser merken. Und als letztes, und darauf freue ich mich schon, weil ich will ich mit euch über eine Erkenntnis reden, die ich formuliert habe. Gott ist nicht nur allgemein gut, sondern er will Gutes für dich. Okay, was ist Gottes Güte? Was meint Gottes gütig? Das Wort ist sowohl im Deutschen als auch im Althebräischen, der Sprache, in der dieser Text verfasst ist ursprünglich, eng verwandt mit dem Wort gut. Das hört man im Deutschen schon, Güte und gut. Also Güte ist unter anderem tatsächlich einfach Gutsein, Gutheit. Und sie hat aber mehrere verschiedene Bedeutungsaspekte. Sie ist verwandt mit vielen anderen Eigenschaften und Haltungen. In ihr steckt Gutes tun, Wohlwollen gegenüber jemand anderem, also Gutes für jemanden wollen. Auch Großzügigkeit und in ihr steckt auch Freundlichkeit. Es gibt im Althebräischen, in dieser Ursprungssprache, auch verschiedene Worte, die wir aber alle mit Güte übersetzen, weil wir nur dieses Wort dafür haben, was das irgendwie am besten trifft. Und in einigen dieser anderen hebräischen Worte schwingt auch Treue mit oder Liebe. Gott ist gütig bedeutet, Gott ist gut. Er ist der Ursprung alles Guten und er ist der Maßstab für alles, was gut ist. Menschen und Dinge sind nur insofern gut, wie sie seinem Wesen entsprechen oder seinem Willen. Es bedeutet auch, Gott will Gutes für uns. Er ist gut zu uns und er tut uns gut. Das ist nichts Sachliches oder Unemotionales. Gott ist nicht gütig aus Langeweile oder weil er nichts Besseres zu tun hat. Sondern Gott ist uns wirklich von Herzen wohlgesonnen und freundlich. Er hat leidenschaftliche Freude an unserem Glück. Und wenn uns Gutes passiert, dann können wir laut Bibel sicher sein, dass es Gottes Güte ist, mit der er uns versorgt und beschenkt. Das beschreiben die zwei Verse in die Verse 15 und 16 im Psalm. Alle Lebewesen der Welt werden versorgt von Gott. Und genau das steht im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel auch, im Brief von Jakobus, im ersten Kapitel. Da steht, jede gute Gabe, also alles Gute und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von Gott. Also alles, was gut ist, kommt von Gott. Auch wenn du nicht unbedingt davon ausgehst, dass es einen persönlichen Gott gibt, hast du vielleicht schon mal gedacht, dass du ganz schön dankbar bist für all das Gute in deinem Leben. Was du hast oder was dir Gutes passiert. Und die Bibel geht davon aus, dass dieses Gute seinen Ursprung in einem Gott hat. In dem Gott, den sie beschreibt. Dem Guten in Person. Wir können uns ja alle mal kurz einen Moment zurücklehnen und wenn du magst, die Augen schließen und führ dir mal das Gute in deinem Leben vor Augen. Das, was dir so passiert ist, das, was du hast, einfach all das Gute. Es gibt garantiert auch Schlechtes in deinem Leben, aber lass es für einen Moment mal weg und denk einfach mal nur kurz über das Gute in deinem Leben nach. Hast du es vor Augen? Das ist Gottes Geschenk an dich. Dieses Gute in deinem Leben gibt es, weil Gott gütig ist. Und das ist nur ein Aspekt. Dieser Psalm, dieses Lied beschreibt ja nicht nur Gottes Güte allein, losgelöst von allem, sondern einen riesen Reichtum an Dingen, wie Gott ist. Und das schafft, finde ich, so einen schönen Bogen für unsere gesamte Predigtserie gerade über Gottes Eigenschaften. Denn es zeigt, die gehören alle zusammen. Diese Eigenschaften hängen nicht im luftleeren Raum, sondern die bedingen und beschreiben sich gegenseitig und beeinflussen sich. Und das macht ja auch Sinn für den Charakter einer Person. Hier im Psalm 145 ist von herrlicher Pracht die Rede und von Größe und von königlicher Macht und Majestät und von Gnade und von Gerechtigkeit, von Herrschaft und Großzügigkeit. Und es ergibt alles und es gibt total Sinn, dass diese Dinge sich gegenseitig beeinflussen. Das ist ja bei uns nicht anders. Mein Bruder zum Beispiel ist ein unglaublich fröhlicher und herzlicher junger Mann. Ich habe ihm gesagt, dass er in meiner Predigt vorkommen wird und er hat mir gedroht, ich soll aufpassen, was ich sage. Und er wird sie sich nachher anhören. Also für euch auch den Hinweis, wenn ihr jetzt nochmal nachhören wollt, auf unserer Homepage sind alle unsere Predigten. Also mein Bruder, ein sehr fröhlicher, herzlicher junger Mann. Wir haben früher zusammen eine Zeit lang in der Jungschar gearbeitet. Das war ein Angebot von unserer Kirche für Kinder mit vielen Spielen und Aktionen und Impulsen über Gott. Und wenn wir da irgendwelche wilden Spiele gemacht haben und es auf dem Hockeyplatz zuging wie auf dem Schlachtfeld, dann war er so die Ruhe in Person. Stand da so, die ganzen quirligen, wilden Kinder um ihn drumherum. Sammy, das war aber unfair. Sammy, guck mal hier. Sammy, ich finde dich so süß. Und er blieb die Ruhe und die Freundlichkeit in Person. Ich fand das echt bewundernswert, weil mich hat es richtig aufgeregt. Und meine Oma hat über ihn dann gesagt, ach, der Sammy ist so lieb mit den Kindern. Das ist einfach so ein lieben Kerl. So, wenn ihr nur das wisst, dass mein Bruder Sam lieb ist, habt ihr vielleicht ein Bild von ihm vor Augen? Aber das ist ein sehr einseitiges Bild. Wenn ich euch mehr von ihm erzähle, dann wird es schon vielfältiger. Mein Bruder Sam ist auch ziemlich groß, ungefähr 1,92. Er ist durchtrainiert und zielstrebig. Es interessiert ihn nicht zu sehr, was andere von ihm denken, sondern er macht ziemlich sein Ding. Er ist trotzdem für meine Oma immer noch ein ganz lieben Kerl, und das stimmt auch. Aber er lässt sich auch nicht für dumm verkaufen. Und das heißt auch nicht, dass er nicht mal wütend werden könnte. Also seine Eigenschaften hängen nicht im luftleeren Raum, sondern sie beschreiben und beeinflussen sich gegenseitig. Und das Gleiche gilt für Gott. Gott ist majestätisch und Gott ist gütig. Er ist auf majestätische Weise gütig. Er ist auf gütige Art gerecht. Er ist ehrfurchtgebietend gut. Gott ist liebevoll, aber nicht ohne auch heilig zu sein. Und seine überwältigende Größe ist nicht losgelöst von seiner Freundlichkeit und seiner Güte gegenüber uns. Und immer dann, wenn wir eine oder zwei Eigenschaften, einzelne Eigenschaften von Gott nehmen und die überbetonen und andere vergessen oder unterbetonen, dann wird es schief und dann haben wir Kontakt mit einem Gott, den es so gar nicht gibt. Zum Beispiel bewahrt uns diese sehr reiche Beschreibung in diesem Psalm davor, zu denken, wenn Gott gütig ist, heißt es, dass er lieb ist oder harmlos. Gottes Güte ist keine naive Gutherzigkeit wie die einer wirklich lieben Großmutter, die nicht weiß oder nicht wissen will, dass ihr Enkel, den sie gerade ganz verliebt anschaut, hinter ihrem Rücken gerade 20 Euro aus dem Portemonnaie genommen hat. Das ist blind, vielleicht auch noch irgendwie rührend, aber nicht Gottes Güte, weil Gott gleichzeitig gütig und allwissend ist. Also wie dieses Lied und die ganze Bibel Gottes Güte beschreiben, ist, dass er vollkommen gut ist und dass er in seiner Größe Gutes für uns will. Und daraus fließt seine großzügige Versorgung in der ganzen Schöpfung. Ich hatte gesagt, als zweites schauen wir uns die Aussage in Vers 17 an. Der Herr ist gerecht in all seinen Taten und gütig in all seinem Handeln und umgekehrt. Also sprich, alles, was Gott tut, tut er aus seiner Güte heraus oder in Güte. Alles, was das Lied beschreibt, wird damit quasi von diesem Vers charakterisiert. Alles, was da drin steckt, tut Gott in Güte. Ich gehe davon aus, dass Gott alles in der Hand hat und bin dann in Gedanken so mal durchgegangen. Okay, dass ich heute Morgen den Bus bekommen habe, war Gottes Güte. Dass gerade die Sonne scheint, ist gütig von Gott. Dass du heute hier bist, ist gütig von Gott. Dass Deutschland gerade von einer großen Koalition jetzt regiert wird, ist gütig. Okay. Gleichzeitig aber, dazu kann man jetzt denken, was man will, aber gleichzeitig, wenn ich in diesem Lied hier lese, Gott ist gut und versorgt alle, dann schreit sofort was in mir auf und sagt so, hey, aber es sind doch nicht alle versorgt. Es gibt Kriege und es gibt Krankheiten und es gibt Schmerz. Und es gibt Menschen, die täglich missbraucht werden. Gott, ich glaube dir, ich kenne dich und ich weiß, dass du gut bist. Du hast es auf so viele Arten gezeigt, aber wie geht das zusammen? Das ist diese so oft gestellte Frage, die auch Gottes Gerechtigkeit hinterfragt. Gott, bist du wirklich gut, wenn das alles so ist? Anzunehmen, dass Gott gütig ist, braucht Glauben. Und das meinte ich vorhin, als ich gesagt habe, ich habe festgestellt, Gottes Güte ist doch gar nicht so eine einfache Eigenschaft. Die Antwort, zu der ich komme, wenn ich Gott das vorlege und ihn frage und wenn ich über ihn nachdenke und Bibel lese, ist, Gott ist wirklich gut. Und deshalb hat er die Welt gut geschaffen, in einem Zustand ohne Fehler. Er hat sie erschaffen und sie hinterher betrachtet und festgestellt, ja, das ist sehr gut so. Steht ganz am Anfang der Bibel. Aber wir Menschen haben uns vom Bösen irreführen lassen, wir haben es eingeladen und Gott hat uns in seiner Güte unseren freien Willen gelassen. Den würde auch, glaube ich, von uns niemand missen wollen. Und Gott hält es mit uns aus, in seiner Güte. Dass alles im Moment eindeutig nicht nur gut ist, sondern dass das Böse, das wir eingeladen haben, uns selbst fördern, die Welt verzerrt und Leid hervorruft und er leidet darunter. Er will Gutes für uns. Und wenn wir leiden, leidet er wirklich mit. Und trotzdem spricht ja der Text davon, dass alle Geschöpfe von ihm versorgt werden und das bei ihnen Dank und Dankbarkeit und Lob auslöst. Wie kann das stimmen? Die, denen es so richtig schlecht geht, die werden wohl kaum vor Freude Gott danken. Aber mir ist dann aufgefallen, ich kenne persönlich Menschen, bei denen man von außen sagen würde, sie erleben Gottes Versorgung überhaupt nicht. Sondern im Gegenteil, sie gehören zu den Ärmsten der Welt. Das sind Bekannte von mir in Tansania. Die sind mir eingefallen, das ist ein ostafrikanischer Staat, der zu den 20 Ärmsten der Welt gehört. Und die kennen Armut und Hunger sehr gut. Ich habe eine Familie im Kopf, wo ich persönlich den Familienvater kenne. Und in dem Jahr, bevor ich ihn in Tansania kennengelernt habe, war die Regenzeit viel zu kurz gewesen und viel zu wenig hat es geregnet. Die Ernte war extrem dünn ausgefallen und diese Familie hat wirklich gehungert. Und trotzdem war dieser Mann fröhlich. Natürlich nicht immer, aber er war nicht verbittert. Und er hat trotzdem vertrauensvoll für alles gebetet. Und er glaubte weiterhin, dass Gott ihnen Gutes tut. Er sprach trotzdem von Herzen und mit einer Überzeugung von Gottes Güte, die ich oft vermisse bei mir. Und es hat mich echt beeindruckt. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Wie geht das? Entweder man muss hoffnungsloser Optimist sein und alles ignorieren, was nicht gut ist und dass Gott eigentlich gar nicht gut sein kann. Aber das passt nicht auf diesen Mann und auf diese Familie und auf andere. Ihre Realität ist zu hart, als dass sie das die ganze Zeit ignorieren könnten oder als dass sie da blind optimistisch sein könnten. Und ihr Umgang damit war zu klug, das passt nicht auf sie. Die Alternative ist, glaube ich, sie wissen etwas über Gott, das es ihnen möglich macht, trotzdem zu glauben, dass Gott gut ist. Auch wenn er schlechte Umstände zulässt, sprich, dass es Leid gibt, bedeutet nicht, dass Gott nicht gut ist. Ich glaube, sie wissen zwei Dinge über Gott. Das erste ist, dass sie der Bibel glauben. Und was in ihr alles beschrieben ist, was Gott schon Gutes getan hat, wie er versorgt hat und geheilt hat und gezeigt hat, dass er treu ist. Und sie haben das selbst schon in ihrem Leben erlebt, dass er ihnen hilft, dass er sie tröstet, dass er tatsächlich Krankheiten heilt und dass er sie versorgt, auch durch ihre Gemeinschaft, durch ihre Kirche und durch ihre Familie. Sprich, Gott hat sich in Vergangenheit und gegenwärtig als gütig erwiesen. Und deswegen glauben sie, dass er es immer noch ist. Es gibt viele Begebenheiten, wo nach einer richtig harten Zeit für Menschen sichtbar geworden ist hinterher, dass Gott nachher alles zum Guten gewendet hat und es hinterher Sinn macht. Eine sehr eindrückliche Geschichte in der Bibel gibt es, die handelt von Josef, zwar der 11. von 12 Brüdern. Und zum Teil durch seine Naivität oder durch Stolz und zum Teil auch ganz unverschuldet, ist er von seinen Brüdern fast umgebracht worden, schließlich dann nur verkauft worden in ein fremdes Land. Durch einen Verrat an ihm ist er später unschuldig im Gefängnis gelandet und war da eine ganz schön lange Zeit. Aber Gott greift ein und holt ihn da wieder raus und sorgt dafür, dass er seine Würde wieder erhält und ganz nach oben aufsteigt, zum zweiten Mann im Staat wird, sodass er sein Heimatland in einer Hungersnot mitversorgen kann, was aus seiner vorherigen Position niemals möglich gewesen wäre. Und als er zu diesem Zeitpunkt, wo sich alles schon wieder zum Guten gewendet hatte, seinen Brüdern wieder begegnet, die diese riesige Abwärtsspirale in Gang gebracht hatten, kann er tatsächlich zurückblicken und ihnen sagen, ja, das war richtig hart und ich war echt am Ende, aber Gott hat alles zum Guten gewendet. Und er hat alles benutzt, um mein Geschick und das von euch und das von unserem Land zum Guten zu bewegen. Also im Leben von Josef und im Leben von ganz vielen anderen Menschen ist es so, dass man hinterher sehen kann, dass auf wunderschöne Weise sichtbar wird, wie alles irgendwie Sinn ergibt und gut geworden ist. Und deshalb ist es für viele möglich, trotz Leid zu sagen, Gott ist gütig. Aber das Warten auf Gottes Güte bekommt nicht immer eine direkte Antwort, das wissen wir auch. Und manchmal gibt es in diesem Leben auch gar keine Antwort. Und es wird nicht irgendwann gut und als sinnvoll erkennbar. Was ist daran gut? Was ist daran gütig? Ich glaube, Vers 13 in unserem Text kann uns einen Hinweis darauf geben. Da steht, dein Königreich ist ein ewiges Reich. Deine Herrschaft besteht jetzt und in allen künftigen Generationen. Das ist ein Hinweis, was daran gütig ist und, oder wie Gott da trotzdem gütig ist. Und es ist, glaube ich, das Zweite, was meine Bekannten in Tansania über Gott wissen, was sie trotzdem an Gottes Gutheit glauben lässt. Dieser Vers deutet nämlich an, dass Gottes Möglichkeiten nicht nur auf diese Welt beschränkt sind, sondern Gott hat an vielen Stellen in der Bibel angekündigt, dass es eine erneuerte, eine gute Welt geben wird, die für immer bleiben wird und die für immer gut sein wird. Zum Beispiel im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, im 21. Kapitel, da zeigt Gott einem Mann, was er in der Zukunft tun wird. Und dieser Mann, Johannes, schreibt da, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorherige Himmel und die vorherige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Das ist etwas, wo es mir manchmal echt schwerfällt, darüber zu predigen, weil ich, wenn ich sage, so höre, wie unwahrscheinlich das klingen kann. Und wie abgefahren. Also ich kann gut verstehen, wenn du das nicht glauben kannst. Das ist völlig okay. Du kannst trotzdem gedanklich gern dabei bleiben und einfach mal den Gedanken genießen, es könnte so sein und es könnte alles gut werden. Ich bin davon überzeugt, dass es diese neue Welt geben wird, weil ich Gott als zuverlässig kennengelernt habe. Und für mich macht es Sinn, dass wenn er diese Erde geschaffen hat, er auch eine neue nochmal schaffen kann. Gottes Güte baut schon an einer Welt, die auch für uns so überwältigend gut sein wird, so fehlerfrei und strahlend und gerecht, dass alles, was jetzt gerade hier passiert, demgegenüber an Relevanz verliert und demgegenüber in den Schatten gestellt wird. Und das kann ich mir selbst kaum vorstellen, wenn ich mir von meinem inneren Auge so einen Minenarbeiter vorstelle, der Coltan abbaut in irgendeiner Mine, damit wir unsere Smartphones damit bestücken können und der damit Warlords finanziert, die den Bürgerkrieg anheizen. Oder wenn ich den zerschundenen Körper und das zerstörte Herz einer Zwangsprostituierten vorstelle. Das, oder die unruhigen Blicke und die krumme Haltung in Potsdam in der Tram. So viele Menschen, denen ich ansehe, dass sie innerlich nicht gesund sind. Aber stell dir vor, es gäbe etwas, das in der Lage ist, diese Erfahrungen zu überschreiben, zu heilen und Würde wiederherzustellen. Das ganz große Leid und jede kleine oder größere schlechte Erfahrung, die du gemacht hast und die dich geprägt hat. Wie gut muss diese neue Welt sein? Wie gut muss dieser Gott sein, der sie erschafft? Und wie gut muss uns seine Gegenwart tun, dass es diese Dinge in den Schatten stellen kann? Ich bin überzeugt, dass es dieses Gute in Person gibt. Und es ist ja auch nicht so, dass Gott irgendwo weit weg im Himmel ist und sich das alles so schön ausgedacht hat, seine Menschen leiden sieht, noch ein bisschen abwartet und von irgendwann kommt er dann mit seinem Zauberstab und schafft so eine neue Glitzerwelt. Nee, sondern der krasseste Beweis seiner Güte ist, dass er sich für uns selbst dem Bösen ausgeliefert hat. Was wir kommenden Freitag und Sonntag feiern, Karfreitag und Ostern, ist, dass Gottes Güte nicht distanziert ist oder gleichgültig, sondern dass Gott Mensch geworden ist, dass er uns ganz nahe gekommen ist, unglaublich viel Gutes getan hat, seine Güte gezeigt hat und das Böse für uns besiegt hat, indem er zugelassen hat, dass es ihn am Kreuz umbringt. Weil er die Gutheit und das Leben in Person ist, konnte der Tod ihn nicht halten. Und das bedeutet für uns, dass das Böse auch über uns nicht ewig Macht haben wird, wenn wir ihm vertrauen, sondern dass wir Teil dieser neuen Welt sein werden, wenn wir zu ihm gehören. Und allein dafür lohnt es sich. Wenn du dich fragst, wie gütig ist Gott? Wie gut meint es Gott mit mir? Denk an Karfreitag. Das Kreuz ist der Maßstab für Gottes Güte. Dieses Lied, der Psalm hier, kann also deshalb sagen, Gott ist gütig in all seinen Taten, weil er zu Anfang alles gut geschaffen hat, weil er jetzt in allem Schweren und Schlechten immer wieder eingreift und Gutes daraus macht und weil er unter Einsatz seines eigenen Lebens dafür gesorgt hat, dass eines Tages alles gut sein wird. Und das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Aber Gott ist zuverlässig. Kannst du das glauben? Eine Sache ist mir in der Vorbereitung auf die Predigt aufgegangen, wo ich mich selber ertappt habe. Ich habe mich dabei ertappt, wie ich zum Teil eher allgemein an Gottes Güte glaube und an das Gute, das er schon getan hat und was das für mich bedeutet. Und dass ich so ein bisschen vergesse, zu glauben, dass er auch heute und morgen ganz konkret Gutes tun will. Ich weiß Gottes Gut und dass Jesus für mich das Böse besiegt hat, erlaubt mir wieder mit dem Guten in Person in Kontakt zu sein. Und das ist alles, was ich brauche, weil es für ewig gilt. Und alles ist, was ich zum Leben brauche. Das macht allen Unterschied. Und das ist die geistliche Ebene und die Langzeitperspektive von Gottes Güte. Die ist wahr und wichtig und entscheidend. Und ich will weiter dranbleiben, die in meinem Herzen zu festigen. Aber genauso tut Gott heute mir und dir ganz konkret Gutes. Er ist nicht nur allgemein gut, er will nicht nur allgemein das Gute für uns. Dieses langfristige Große ist super, super entscheidend. Das ist unsere Rettung und Hoffnung über dieses Leben hinaus. Und darüber dürfen wir nicht vergessen, dass Gott auch zuhört, wenn wir ihm von unseren alltäglichen Sorgen erzählen und Herausforderungen, ihn bitten zu helfen, ihn um Kraft bitten, ihn fragen, was wir tun sollen. Er ist heute ganz konkret und zu dir gütig. Er sagt uns durch Jesus, ich lasse dich nicht allein in deinem Sturm. Und wenn du Gottes Güte nicht siehst, wenn du das Gefühl hast, unterzugehen oder wenn du mehr das Schlechte in deinem Leben siehst als das Gute, ich bin da, ich habe das selbst erlebt, ich war hier und ich leide mit dir, ich trage dich durch. Und eines Tages, wenn du mir glaubst, wenn du an mich glaubst, wirst du bei mir sein und das Schlechte hier wird völlig in den Schatten gestellt. Wenn wir nur mit Gottes allgemeiner Güte rechnen, also seine allgemeinen oder langfristigen Beweise seiner Güte, dann unterschätzen wir seine Relevanz und seine Gegenwart und seine Kraft im Hier und Jetzt. Umgekehrt gilt, wenn wir nur auf das konkrete, einzelne, Erbetene warten, dann reduzieren wir Gott auf einen freundlichen Wunschautomaten und Handlanger unserer Vorstellungen, wie unser Leben laufen sollte. Wir brauchen beides. Wir haben uns vorhin alles vor Augen geführt, was gut ist in unserem Leben. Und jetzt denk mal kurz an die Dinge in deinem Leben, die nicht gut sind. Dinge, die dir zu schaffen machen, Dinge, die dir schwerfallen, Dinge, die dir wehtun. Wenn du Jesus vertraust und dem, was er für uns getan hat, dann wird das alles in Gottes neue Welt gut werden. Dann wird alles Schlechte deines Lebens einmal geklärt sein, vergeben sein, geheilt sein. Egal wie schwer oder wie unmöglich das scheint, für die Gutheit in Person, für Gott ist das nicht unmöglich. Und das ist, glaube ich, eine Perspektive, die unser Leben verändern kann. Weil Gott gütig ist, hat er die Welt gut geschaffen. Weil er gütig ist, tut er immer wieder Gutes, ganz konkret und ganz persönlich. Und weil er gütig ist, lässt er uns nicht alleine mit diesem Bösen, sondern sorgt unter Einsatz seines Lebens dafür, dass alles ein gutes Ende haben wird, wenn wir ihm glauben, dass das Böse dahinter verblassen wird und nur noch ein Schatten sein wird. Was erwartest du von Gottes Güte?